Als wir uns Gedanken machten, wie wir dieses Referat oder diese Predigt oder Bibelarbeit jetzt aufteilen, dann haben wir es uns so überlegt. Den ersten Teil, mit dem ich jetzt beginne, beim ersten Teil geht es um das Wohlstandsmodell zu unserem Thema. Bring dein Leben außer Kontrolle. Und beim zweiten Teil, den Gerhard nachher macht, geht es um das Krisenmodell. Zum ersten, zum Wohlstandsmodell. Um den es heute geht, der hatte Glück. Glück, dass er nicht wie die meisten Leute seines Landes in den Slums geboren war, sondern in einer tollen Stadt. In solch einer Stadt, wo es sich nur bessere Leute leisten konnten zu leben. Er wohnte nämlich in einer der ältesten bekannten Stadtsiedlungen unserer Erde. Die vielen Schriftfunde geben Aufschluss über die hohe Zivilisation, die dort schon geherrscht hat. Eine ganze Bibliothek hat man ausgegraben. Dort lebten die Menschen schon vor circa 4000 Jahren in zweistöckigen Häusern. In Germanien hat man wahrscheinlich noch auf Bäumen gelebt. Und dann heiratete eine Frau, von der es mehrmals in der Bibel heißt, dass sie super aussah. Er hatte das, was sich ganz, ganz viele wünschten damals. Abraham hieß er und seine Frau war Sarah. Sie lebten in der Stadt Ur, die als Heimat der ersten bekannten Hochkultur unserer Erde gilt. Und dann geschah etwas. Und dann redete Gott mit ihm so, dass er innerlich wusste, das ist für mich, da bin ich gemeint. Aber das war so ganz anders, als er es sich je vorstellte, dass ein Gott reden würde. Es war so eine ganz andere Botschaft, mit der er noch nie gerechnet hatte. In 1. Mose 12, Vers 1 und 2 lesen wir, was Gott sagte. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft, aus deines Vaters Hause, in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gott bat hier um die Kontrolle des Lebens eines Ehepaars, um etwas ganz Neues zu schaffen. Aber auch etwas ganz anderes. Uns geht es heute und hier um die Frage, wem gehört die Kontrolle deines Lebens und wo willst du mit deinem Leben hin? Wie gesagt, Abraham hatte die bestmögliche Kontrolle über sein Leben gehabt. Die bestmögliche Kontrolle, die es in der damaligen Zeit überhaupt geben konnte. Und jetzt heraus aus der Großfamilie zu gehen, bedeutete den Wegfall des Familienschutzes und damit damals den sicheren Untergang. Und was kam anstelle der schützenden Großfamilie und anstelle der sicheren Immobilie in der Weltstadt Ur? Es kam nur die Verheißung Gottes. Nur das Wort Gottes, mehr nicht. Das war der Tausch. Gott sagte ihm, er würde ihm ein Land zeigen. Er würde ihm ein ganzes Land schenken. Er sagte, er würde ihm Nachkommen geben. Und er sagte ihm, durch ihn würde die ganze Welt einmal gesegnet werden. Wow, was für ein Versprechen. Aber das war alles, was er hatte. Ich sag's mal banal, der hatte weniger in der Hand als wir heute. Wir haben die ganze Bibel. Er hatte noch viel weniger. Das Wort, das Gott ihm ganz persönlich gab, Punkt. Dieses kurze Wort, den Befehl zu gehen. Ur und Haran, wo die beiden gelebt haben, sind heute Ruinen. Abraham und Sarah sind auch schon lange tot. Aber Gott benutzte das Leben dieser Menschen mit einer Auswirkung auf Generationen hinaus, auf unsere Welt, auf unser Leben heute. Abraham und Sarah gaben ein kontrolliertes Leben, ein kalkulierbares Leben in einer der Top-Städte der damaligen Zeit auf. Aber dafür lebten sie ein Leben unter Gotteskontrolle und Segen und sie gingen nicht mehr zurück. Jahrzehnte waren sie unterwegs, sie gingen nicht mehr zurück. Das Erste, Kontrolle abgeben. Kontrolle abgeben, das heißt Gott zutrauen, dass er einen Weg für mich hat. Einen Weg, der zu Gottes Zielen führt und der dabei auch mich selber ans Ziel bringt. So ist nämlich Gott. Wenn er seine Ziele verwirklicht, dann denkt er nicht nur an sich, sondern auch an uns. Wir kommen da nicht zu kurz. Und so wie der Auftrag Abrahams loszuziehen unter der Hoheit und dem Schutz Gottes als Auftraggeber standen, so gilt es jedem, der sich Gottes Leitung anvertraut, auch heute noch. So gilt es jedem, der Gott die Kontrolle seines Lebens gibt. Das heißt, der dann Gott die Entscheidungshoheit über sein Leben anvertraut. Mit dem Schritt weg von der Stadt und ihrer Sicherheit ging es aber auch weg vom Stil, vom Lebensstil der Familie. Tara, Abrahams Vater, war Animist, so berichtet uns die Bibel. Das heißt, er verehrte die Götter seiner Heimat. Ja, manchmal ist ein Schritt weg vom eigenen Umfeld, wo es drunter und drüber geht und das einen gefangen nimmt, hilfreich, damit Gott in uns etwas Neues beginnen kann. Als Frucht dieses Neuen greift es dann über auf unser Umfeld, in dem wir leben. Ich habe mich gefreut, an den Ständen, an den Infoständen der Missionen gab es ganz viele Gespräche heute über Einsätze in der Weltmission, vielleicht mal für ein Jahr oder so. Oder für Jüngerschaftsschulen und was es da alles gibt. Teameinsätze. Ja, ich denke, das kann so eine gute Möglichkeit sein, mal wegzukommen vom alten, vom normalen Umfeld. Um dann sich neu zu orientieren, aber nicht nur neue Erfahrungen zu sammeln, sondern auch einen neuen Kurs einzuschlagen. Und wisst ihr, dabei geht es nicht um ein Jahr für Gott. Ich halte das für eine falsche Redeweise. Es geht ganz grundsätzlich um ein Leben für Gott. Vielleicht ein Jahr irgendwo, woanders, aber es geht um ein Leben für Gott. Mit weniger Sicherheit, wie sie allgemein definiert wird, inklusive. Und die Bibel lädt uns ein zu einem Leben in wirklicher, in existenzieller Abhängigkeit von Gott. Und die große Frage ist jetzt heute Nachmittag, ob es solch eine Nachfolge, wie sie bei Abraham war, mit totaler Änderung der Planungen und Träume überhaupt heute noch möglich ist. Ich meine, es ist heute für euch und für mich nicht leichter, aber auch nicht schwerer als damals, dieses Leben in der Kontrolle Gottes und ohne die menschlichen Sicherheiten Gott anzuvertrauen und zu gehen. Wie gesagt, Abraham verließ eine namhafte Stadt. Die Stadt, von der Sorte gab es damals keine zweite. Und er ging raus. Also, Nadine hat vorher gesagt, ich bin verheiratet, glücklich dazu. Ich stelle mir vor, dass Abraham mit seinem Schwiegervater keine einfachen Gespräche hatte. Als er ihm eröffnete, hey, Schwiegerpapa, wir beide ziehen los. Und wie der Schwiegervater dann natürlich die Eigentumswohnung und das zweistöckige Haus erwähnte und wieso wollt ihr los und wieder raus? Jetzt haben wir es doch hierher geschafft. Was soll das? Wieso ein Beduinenleben führen? Da gehörten sie zu den reichen und einflussreichen Leuten ihrer Zeit. Sonst hätten sie in solch einer Stadt gar nicht wohnen können. Sonst hätte er wahrscheinlich gar nicht heiraten können, wenn sein Schwiegervater das schon früher gewusst hätte, was da mal kommt. Und dann geht er wieder ab in die Wildnis. Was meint ihr, wie viel Staub die geschluckt haben in dieser Wüstenzeit? Meine Güte, da gab es nicht nur einfach eine Tür, um sie zuzumachen, wie in Ur oder in Haran. Sarah wird manchmal zurückgedacht haben an das angenehme Leben im festen, gemauerten Haus mit der Einbauküche und so, als sie dann ihren Mann jahrzehntelang auf dem Kamel durch die Wüste begleitet hat. Es war nicht immer lustig. Und so wie wir es vorher in den beiden Zeugnissen der Missionarinnen auch gehört haben, dass diese Anfechtung für Gott zu leben und das zu halten, durchzuhalten, dieses Opfer, das ist nicht leicht. Ich denke an so manche Arbeit an offene Türen in den GUS-Staaten und in Russland. Russisch ist eine ganz komplizierte Sprache. Wer sich mal annähernd damit befasst hat, der weiß, wie lange Missionarinnen und Missionare damit zu kämpfen haben, bis sie richtig drin sind. Und nun hat es Gott geschenkt, dass in unserem Land viele Gemeinden sind, die sich hauptsächlich aus solchen Leuten zusammensetzen, die aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Die wachsen russisch sprechend auf. Wir haben auch ein paar solcher Missionare bei uns, die sind Gold wert. Aber manchmal ist das schwierig zu Hause. Wenn dann Vater und Schwiegervater sagen, sag mal, jetzt sind wir gerade rausgekommen von dort. Und ihr wollt dort zurück. Aber das sind mit die besten Leute, die kennen die Kultur dort, die Sprache. Dieses Opfer, das Abraham damals brachte, das kann es heute noch genauso geben. Ich denke an unsere alte Heimat in Bangladesch, Dhaka. Nicht zu verwechseln mit Dakar, Dhaka in Bangladesch bei Indien. Als wir dort wohnten, war es die Hauptstadt der Erde mit der größten Bleiluftverschmutzung, die es überhaupt gab. Wir hatten damals kleine Kinder und wir haben uns manchmal gefragt, ist das verantwortbar, hier zu sein? Ist das richtig, was wir da alles einatmen? Bei uns geht's ja, aber was ist mit unseren Kindern? Und gleichzeitig waren offene Türen und Menschen kamen und wollten sich einfach Christen anschauen, von denen es in der zweitgrößten islamischen Nation dieser Erde so wenig gibt. 0,3% sind es, mehr nicht. Das hat ja nichts mehr mit Abenteuerlust zu tun. Oder Papua Neuguinea, Gerhard, der nachher kommt, lebt dort seit 20 Jahren. Ich würde mal sagen, von der Liebenzeller Mission ist es unser gefährlichstes Einsatzgebiet. Ich habe einmal Kabul besucht in Afghanistan. Ich würde sagen, Kabul ist sicherer als Port Moresby in Papua Neuguinea. Was da läuft an Straßenräuberei, an Überfällen, an Raubmord, an Vergewaltigung. Ist es richtig, dorthin Ehepaare, Männer mit ihren Frauen als Missionare zu senden, um dort zu leben und zu reden und sichtbar zu machen, was ein Leben mit Jesus heißt, wie ein Christ mit seiner Frau umgeht und wie sie ihre Kinder erziehen und wie sie Gott vertrauen? Ist das verantwortbar? Leben außer Kontrolle? Macht sich da nicht die Frage breit, ob wir nicht lieber in Europa uns konzentrieren sollten? Hier ist doch auch alles gottlos, oder? Bleiben wir doch hier. Das andere hat doch viel zu hohe Risiken, oder? Ja, es stimmt. Auch hier wird es je länger, je mehr gottloser. Aber es geht mir nicht um die Platzanweisung, um Europa oder Asien oder Afrika. Das ist kleinkariert zu denken. Jeder muss Gott fragen, wo willst du mich haben? Es geht nicht generell um ein Entweder-Oder. Aber steckt nicht in vielen unserer Fragen die Sorge um unsere geringere Kontrolle und um unsere mangelnde Sicherheit? Da hat man den Beruf, den man wollte. Da hat man das erspart und erreicht, was man wollte. Und das jetzt loslassen? Klar, der Mensch, der Wunsch nach Sicherheit ist eben die menschliche Antwort auf unsere Angst. So sind wir nun mal. Das ist natürlich. Und ich will auch nicht verschweigen, dass es auch im Reich Gottes, auch in der Mission, ein Risiko gibt, das nicht der Weg Gottes ist. Manches wäre auch in der Mission nicht passiert, wenn Kultur und Sprache gut gelernt worden wären. Manches Schlimme ist aber passiert, obwohl die Leute sehr gut vorbereitet waren und sehr gut funktionieren und deren Einsatz von Einheimischen hochgeschätzt wurde. Ich rede nicht im Leichtsinn des Wort, der Abenteuerlust mit Gehorsam zu Gott verwechselt. Solch eine Denke ist unsinnig. Es geht nicht darum, möglichst exotisch und möglichst individuell und anders als die anderen dann für Gott unterwegs zu sein. Wisst ihr, die Typen frage ich manchmal, ob da nicht viel Stolz und auch viel Eigensinn dahinter ist. Aber ich wünsche, dass es in unserer Generation junge und alte Menschen gibt, die zu Jesus beten und sagen, dein Wille geschehe in meinem Leben. Kontrolliere bitte du, aus freien Stücken. Ich bin auf meinem Weg mit dir und ich bin jetzt irgendwo, in der Schule oder in der Ausbildung oder schon im Beruf. Aber ich habe auf Standby geschaltet. Und wenn dein Marschbefehl kommt, dann wird meine Nachfolge anders aktiviert. Und dann schwenke ich ein und marschiere los. Unsere Welt braucht Leute, auch aus der reichen Welt des Westens, die aus freien Stücken wie Abraham und Sarah Gottes Ruf folgen, Sicherheiten loslassen und bereit sind, für den Dienst für andere weit weg zu gehen. Wisst ihr, wir stehen als Christen heute so rund 4000 Jahre nach Abraham und Sarah im Glauben an denselben Gott. Wir stehen in denselben Herausforderungen, diesen Gott nicht nur in unser Leben immer wieder mal eingreifen zu lassen und uns immer wieder mal zu helfen und uns zu segnen, sondern ihn kontrollieren zu lassen. In unserer Nachbarschaft verunglückte vor ein paar Wochen ein junger Mann mit 19 ganz schwer. Und es stand dann in der Zeitung diese kleine Notiz, der junge Fahrer hat die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Wenn man weiß, wer das ist und sich kennt, dann ist das heftig. Und ich dachte so bei dieser Vorbereitung für heute, ja, gute Kontrolle hat mit Können, mit Kompetenz zu tun. Kontrolle an Jesus abgeben heißt deshalb nicht nur etwas Wesentliches abgeben, so einen Teil des Lebens und vielleicht auch noch einen Teil des Einkommens, sondern etwas anderes, etwas Wesentliches, nämlich Gott die kompetente Kontrolle mit aller Macht und Treue in sein Leben geschenkt zu bekommen. Es geht nicht nur abgeben, es geht um viel gewinnen. Gott nahm Abraham und Sarah etwas, aber er gab ihnen viel mehr dafür. Sein Leben außer Kontrolle bringen, dass es unter Kontrolle kommt, heißt zum Zweiten Ablenkung aufgeben. Ich behaupte jetzt mal, dass unsere Generation, so wie wir hier sind, die Alten und die Jungen, wahrscheinlich zu denen auf dieser Welt gehören, die noch nie so viel Ablenkungsmöglichkeiten hatten wie je einer eurer Vorfahren. Wahrscheinlich hat nicht mal der Sonnenkönig von Frankreich so viele Ablenkungsmöglichkeiten gehabt wie wir. Also so viel Post hat er Samstag nichts bekommen von Mediamarkt und Multi und Real und irgendwem Baumarkt oder 3 oder 4 Ablenkungsmöglichkeiten pur. Und dort gibt's eine billige Pizza und dort einen Burger umsonst. Wir werden zugemüllt mit Ablenkungen. Wir werden geködert mit tollen finanziellen Möglichkeiten, um uns Ablenkung zu leisten. Wir haben die Mobilität und das Geld dazu, dorthin zu gehen, wo es scheinbar interessanter ist, Urlaub zu machen als bei uns. Wir alle haben Ablenkungen zum Greifen nah und für jeden Geldbeutel erschwinglich. Aber wir haben sie auch mit vielen leidvollen Begleiterscheinungen. Ablenkung aufgeben, ich weiß nicht, was ihr dazu erwartet, was ich dazu sage. Spielsucht, Alkohol, Drogen, Internetpornos, keine Ahnung, ob das hier für jemanden zutrifft. Bei vielen sind es einfach die normalen, legalen Spiele, die an den Computer fesseln und nicht loslassen und ablenken. Manche brauchen ihre Spezialvideos, um sich in eine Welt zu flüchten, wo sie dann die Gewinner sind, weil sie sonst im Alltag nicht sind. Viele flüchten sich in Alkohol und Drogen, weil sie helfen abzulenken von den Spannungen und von dem Stress, den sie haben. Sie betäuben sich mit der Passivität einer Scheinwelt und ekeln sich am anderen Morgen vor sich selber. Ablenkung, meine Güte, was gibt's da alles? Und Ablenkung, würde ich mal sagen, ist so eins von den Gegenteilen von Kontrolle. Und wir sind da alle gefährdet, alle. Ablenkung kann aber auch etwas ganz Unscheinbares sein. Es kommt nicht auf die Größe oder auf die Art an, oder wie schlimm das dann ist. Darf ich dich fragen, was lenkt dich ab von Jesus? Was lenkt dich ab, die Bibel zu lesen, zum Gottesdienst zu gehen? Was lenkt dich ab, dich einzusetzen? Ach, das können ganz banale Dinge sein. Und jeder und jede Generation haben ihre besonderen Herausforderungen. Aber schauen wir ihnen ins Auge. Ich fand es interessant. Kurz bevor Israel in das verheißene Land gekommen ist, so am Ende der Wüstenwanderung, da sagte ihnen Gott in 5. Mose 8, hey, Leute, passt auf, wenn ihr in dieses Land kommt, in Vers 12 und 14, vergesst mich nicht, wenn ihr euch tolle Häuser baut, wenn ihr euch Gärten anlegt, wenn ihr heiratet, wenn ihr Kinder und Enkel habt, vergesst mich nicht dabei. Ich dachte, wow, wie viele Menschen haben mit Gott eine Existenz, eine Ehe, ein Geschäft gegründet. Wie viele haben um seinen Segen gebeten, etwas gebaut und aufgebaut und sich irgendwann so ablenken und so faszinieren lassen, dass sie ihn, Gott, vergaßen. Gottes Geschenke im Leben, in einer Kultur, ich würde mal sagen, bei uns, der viele, der große materielle Reichtum, dass wir uns nicht ums Essen sorgen müssen, nicht wirklich. Ja, das kann sich zwischen uns und Gott schieben. Das fiel mir ein. Bring dein Leben außer Kontrolle und gib es Gott. Aber die Ablenkung, die hindert mich, es Gott loszulassen, es Gott zu geben und zu schenken. Abraham, behaupte ich mal, war ziemlich sicher ein Wohlstandskind und noch reicher als wir. Auch er hatte Probleme mit der Ablenkung von Gott. Abraham kannte die Ablenkung der Angst. Der Angst, die ihm schlaflose Nächte bereitet hat. Der Angst um die Sicherheit seiner, wie erwähnt, wohl sehr attraktiven Frau. Zweimal ist er daneben gedappt, wahrscheinlich schlaflose Nächte zuvor. Und dann hat er gesagt, nee, ist eigentlich meine Verwandte und Schwester und so. Der hat er nicht mehr auf Gott vertraut. Der hat nicht mehr Gott kontrolliert. Da hat sich Abraham in die Steuerknüppel gesetzt und hat selber wieder gesteuert. Dann war da die junge Sklavin Hagar neben seiner kinderlosen, alt gewordenen Frau. Ihr kennt die Geschichte. Es gab Ablenkung durch Zoff mit seinem Neffen Lot. Stellt euch vor, die beiden hatten so viele Geländefahrzeuge, dass der Sprit knapp wurde. Quatsch, aber so viele Schafe hatten sie wirklich, dass sie nicht genug Wasser hatten, die zu tränken. Es waren reiche Leute. Und es hat sie abgelenkt und beschäftigt. Wir gehören zu den Privilegierten, die Abrahams Leben nur aus der Vergangenheit kennen. Aber wir können feststellen, dass es die richtige Entscheidung war, Gott zu folgen. Wir sehen, dass wir heute Gesegnete dieses Mannes und dieser Frau von damals sind, die mit Jesus, mit Gott ihren Weg gegangen sind. Für unser eigenes Leben ist so ein Rückblick nicht möglich. Was bleibt mal übrig? Was wird sein? Was ist dran? Was war richtig und falsch? Aber wisst ihr, was möglich ist? Es ist möglich, am Beispiel Abrahams Mut zu fassen und Gott beim Wort zu nehmen. Zwei Dinge möchte ich euch aber schon noch sagen dazu. Zum einen, ein Leben mit dem Entschluss, Gott die Kontrolle zu überlassen, kann heißen, die Erfüllungen der Verheißungen Gottes, auch die wir mal als Bibelverse bekommen haben, so in der Realität nicht zu erleben. Abraham sah nichts von einem großen Volk, das die Welt segnet. Er sah nichts von vielen Nachkommen, die mal das Land bevölkern. Er hat nichts gesehen. Ein Sohn, irgendwann spät im Alter. Und was war mit dem verheißenen Land? Abraham konnte gerade mal ganz am Ende seines Lebens und nach dem Tod Sarahs die Höhle Machpela und den dazugehörigen Acker kaufen. Hebron. Als verheißenes Land war doch aber deutlich mehr versprochen worden. Als ein Grab für seine Frau. Die beiden haben so wenig gesehen von dem, was Gott ihnen versprochen hat. Aber sie haben Gott geglaubt. Sie haben geglaubt, dass er sie ans Ziel bringen wird. Dass seine Verheißung steht. Auch wenn sie das mit ihrer Zeitrechnung und ihren Emotionen und ihrem Verständnis, wie ihr Leben laufen sollte, nicht in Einklang bringen konnten. Und das zweite, Leben mit dem Entschluss, Gott die Kontrolle zu überlassen, ist ein Leben, das viel Vergebung braucht. Wer dieses Leben leben will, der muss sich oft von Jesus freundlich in die Augen schauen lassen. Der muss sich oft von Jesus freundlich die Hand auf die Schulter legen lassen und sagen, du, es ist okay, ich weiß, du hast versagt. Im Team ging's wieder rund und du warst vorne dran. Ich weiß, du hast versagt, du hast die Klappe wieder nicht gehalten. Ich weiß, du hast versagt, du hast wieder schnell eine Hauruck-Entscheidung getroffen und es war nichts. Warum warst du nicht geduldiger? Das war auch bei Abraham und Sarah so. Das Neue, das Jesus in uns geschaffen hat, wird auf dieser Welt immer angegriffen. Und es soll zerstört werden, es soll madig gemacht werden. Es soll als utopisch, unmöglich, weltfremd markiert werden. Damals wie heute. Und dann wird das Killerkriterium auftauchen, dass uns Satan, der Feind Gottes, einflüstert. Er sagt, hey Martin, sieh doch sein Versagen. Schau dich doch an. Du bist ein Versager und diese Art zu leben mit Jesus ist nicht für dich praktikabel. Hör doch auf. Kehr doch um. Geh zurück nach Ur. Ja, in Abrahams Leben sehen wir auch diese Seite. Er hat versagt. Und viele andere im Reich Gottes haben versagt. Aber sie haben ihre Schuld nicht vertuscht oder sie mit einer speziellen Theologie oder mit einem speziellen Wertesystem kaschiert oder legitimiert. Sie demütigten sich, gaben Gott und seinem Wort recht, baten um Vergebung. Und dann hat er es geschenkt, die Vergebung. Und es war wieder okay. Und der Weg mit Gott in der Kontrolle konnte weitergehen. Abraham hat seinem Gott vertraut. Er in der Kontrolle machte es recht, irgendwie. Ich möchte euch jetzt eine Verheißung lesen, die als Abrahams Kinder, so werden die Gläubigen an Jesus Christus genannt. Und Glauben Abrahams Kinder möchte ich euch lesen aus Jesaja 41, Vers 10. Das gilt in Jesus auch euch. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Gott segne euch miteinander. Und jetzt, Gerhard, du in der zweiten Runde, dich genauso. Das erste war das Wohlstandsmodell und jetzt kommen wir zum Krisenmodell.
Ist doch gut, wenn der Chef einen Zeit gibt, dass man auch was sagen darf. Der ist nämlich jetzt mein Chef. Ich denke manchmal, so wie es der Martin gerade erzählt hat mit Abraham, die Zeit, die geht so langsam zu Ende. Die Leute wollen nicht mehr. Die gehen einfach nicht, denn er gefällt so gut hier. Und ich habe mir überlegt, diese Masse Leute, wenn jeder Zehnte von uns gehen würde, das war gerade so richtig, das richtige Verhältnis. Jeder Zehnte von uns würde gehen, wir würden doch die Welt auf den Kopf stellen, oder? Warum gehen wir denn eigentlich nicht? Vielleicht wegen all den Sachen, was der Martin gesagt hat. Ich habe den anderen Fall, und zwar den unfreiwilligen. Der Mann, der wollte ja gar nicht gehen. Dem hat es ja zu Hause gefallen und er war gerade der gleiche. Wie der Abraham, Wohlstandskind, so wie wir, Wohlstandskinder. Und wenn ich so reinschaue und sehe euch so vor mir sitzen, weiß ich nicht, was auf euch zukommt. Für die, die wohl ein bisschen alt sind, so wie ich, die haben vielleicht Schwein, die kommen durch. Aber die Jüngeren, vielleicht kommt was ganz anderes auf uns zu. Wo wir mit keinem Auge und mit keinem Hirn dran denken, was passieren könnte in unserem Leben. Wo vielleicht Gott oder vielleicht die Verhältnisse alles auf den Kopf stellen. Wo alles weg ist. Das, was selbstverständlich ist. Und so war es bei dem. Wisst ihr, wenn Gott was machen will auf dieser Welt, dann gibt es immer einen, der dagegen geht. Der sagt, hör nicht so genau zu, kommst du bloß durcheinander, schläfst du schlecht. Passiert sowieso nichts. Und habt ihr gehört, im ersten Fall, vom ersten Zeugnis, von der Sabine, geht er sowieso daneben. Meistens geht es daneben, man kann dann noch die Kurve kriegen, ne? Das ist der Satan, der ist dahinter, der möchte nicht, dass irgendeiner von uns es ernst nimmt. Und dann geht's los mit der Zerstreuung, mit der Ablenkung, was wir gehört haben. Es geht noch einen Schritt weiter für die richtigen Schwaben. Da kommen dann die Verpflichtungen, die gesellschaftlichen Zwänge. Man muss doch, man hat doch jetzt das Haus, man hat doch die Obstbaumwiese geerbt und so weiter. Man ist doch verheiratet, man muss doch irgendwas, man hat doch jetzt einen Daimler, den muss man doch unterhalten. Man kann doch nicht ein kleineres Auto kaufen, wenn man schon so ein großes hat. Es geht doch immer weiter, sind wir doch verpflichtet als Deutsche, oder? Doch niemals zurück, der Urlaub muss auch immer weitergehen. Oder die Gebundenheiten, haben wir auch schon gehört. Wie viele junge Christen saufen. Die kommen nicht davon weg. Ich weiß nicht, wer ihnen den Mist erzählt hat, dass ein Christ zum glücklichen Leben saufen muss. Versteht ihr? Werdet voll des Heiligen Geistes, sagt der Paulus. Und was machen wir? Wir lassen uns zulaufen. Das macht Spaß, hat sie mir einer gesagt. Ein Christ, Spaß. Ja, so geht es nicht. Oder wir haben Angst, nachts nicht schlafen können. Dann kommt das alles, was man darüber so reingefüttert hat. Ich weiß es ja nicht. Oder die Hoffnungslosigkeit. Unsere Jugend wird kaputt gemacht. Riesengroße Totenschädel haben so die jungen Mädchen auf dem Hemd drauf. Ne? Ich weiß nicht, was mit denen passiert ist. Totenschädel, willst du das wirklich werden? So in der Gruft liegen und so. Versteht? Gott will nicht, dass vorwärts geht bei uns. Und vielleicht muss er manchmal was anderes machen, muss er es vielleicht unfreiwillig machen, das Leben auf den Kopf stellen. Er hat ein fettes, verwöhntes, angenehmes Leben, die Eltern waren reich, gute Abstammung, er war fromm, es hat einen schönen Tempel gegeben. Ha, was sind da für feine Lieder gesungen worden, was war das für ein Genuss, da reinzugehen, das war was anderes als bei uns. Und wir sind ja jemand, er war ja einer von dem erwählten Volk. Aber sie waren meilenweit weg vom Auftrag. Wisst ihr noch, was der Abraham für einen Auftrag hatte? Ich will dich segnen, in Ordnung. Und dann? Du sollst ein Segen sein, vergessen. Haben wir es auch vergessen? Gott segne mich, ne? Man schwimmt auch so. Immer mehr zu mir, immer mehr zu mir. Und dann kriegt man einen Rückwärtsgang wie ein Krebs. Und wundert sich, warum nichts klappt. Gott sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Auf einmal geht's vorwärts. Hallo? Vielleicht auch in deinem Leben so? Rückwärtsgang drin, anstatt vorwärts. Die hatten den Rückwärtsgang. Und dann sagt Gott, bitte, bitte, bitte. Und die ganzen Propheten, alles, was man so lesen kann, bis hin zu den letzten vier. Die haben immer gesagt, kehrt um, kehrt um, kehrt um, Ohren zu. Haben sich voll dröhnen lassen mit frommen Worten und nichts rauskommen. Und dann sagt so Gott, jetzt ist vorbei. Und dann schmeißt er alle Pläne über den Haufen. Weil er weltweit sein Reich bauen will. Weil er unerledigter Auftrag da ist. Weil seine Pläne perfekt sind. Und weil er es von der Ewigkeit her sieht. Und wo es um jeden Menschen schade ist, der nicht reinkommt. Noch dazu mit den Mitteln, die wir haben. Deutsche mit ihrem Reisepass, mit ihrem Geld, mit ein bisschen Englisch, was wir können. Mensch, wir haben doch überall offene Türen. Und dieser Mann war Daniel. Wisst ihr, was es heißt auf Deutsch, Daniel? Gerhard heißt starker Speer, ne? Sehr interessant. Aber Daniel heißt, Gott wird Richter. Gott wird Richter, hoffentlich. Ich bin ein anständiger Mensch, ich werde doch sehen. Und Gott macht alles kaputt bei dem Daniel. Alles. Wahrscheinlich sind die Eltern erschlagen worden. Die Stadt zerstört, der Tempel flach, die Führungsschicht entfernt, die Jugend mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob man sowas sagen darf, aber ich würde sagen, scheiße, alles kaputt, alles daneben, das ganze Leben kaputt, was mache ich jetzt? Vielleicht könnte es auch uns passieren. Wir haben auf jeden Fall nicht den Anspruch als Deutsche, dass es uns immer weiterhin so gut gehen muss. Diese Garantie haben wir auf jeden Fall nicht. Und wir bemühen uns ja fest darum, um alles kaputt zu machen. Daniels Namen, Gott wird richten. Vielleicht muss er uns auch richten. Mensch, werden es verdient. Wir sind ja so egoistisch. Wir sind ja so eingebildet. Was bilden wir uns eigentlich ein? Warum ausgerechnet Gott uns segnen muss, wo andere Christen umgebracht werden, wo sie vertrieben werden, wo sie sich nicht versammeln können. Wir schmeißen, es tut mir das Herz weh, ich habe es gesehen, gerade im Moment, wir schmeißen vielleicht so 26 Cent ins Opfer rein für Mission. Und wenn wir einen Döner reindröhnen, ne, dann wisst ihr, was der kostet. Und von der Pizza will ich nicht sprechen und vom neuesten Film will ich auch nicht sprechen, was das alles kostet. Aber für Gott ist auch gerade Abfallrecht, oder? Kann man auch mit gutem Gewissen noch sagen, Gott, wir haben es verdient? Gar nichts haben wir verdient. Daniel musste weg. Den haben sie mitgenommen. Ich habe mir fast überlegt, ich baue noch schnell so eine Fessel, dass ihr das seht, wie schön das ist, wenn man von hier, weiß nicht wie weit es war, vielleicht nach Paris laufen muss und noch ein bisschen weiter. Hals im Holz, die zwei Hände auch so und dann immer schön hoch, ne? Nicht runter, sonst geht der Kopf runter, es tut dem Genick ziemlich weh, ne? Und ist auch nicht gut für die Haltung und so weiter. Immer schön hoch und dann lächeln und Fußfessel und ab zu den Babyloniern, die waren grausam. Viele Christen leiden heute. Uns geht's gut. Noch geht's uns gut. Aber was, wenn sich's mal ändert? Dann ist die Frage, wollen wir du und ich, wollen wir dann noch sagen, Herr, und trotzdem gehe ich noch mit dir, auch wenn alles kaputt geht. Und das ist jetzt wichtig. Wenn's unfreiwillig mal gehen sollte in unserem Leben, was mache ich dann? Bin ich bereit zu sagen, Herr, dein Wille geschehe. Ich möchte es mit dir halten. Von Daniel heißt es, dass er unterwegs eine schwere Entscheidung getroffen hat. Ja, steht noch nicht mal viel drin. Nur wie in Babylon ankommt, sagt er, ich mach nicht mit. Hast du das auch schon gesagt? Ich gehöre zu dir, Herr Jesus. Ich mach nicht mit. Der ganze Scheiß, wo sich 0815 Menschen mit vergnügt, ich mach nicht mit. Warum? Weil ich zu dir gehöre. Und weil du mit meinem Leben was vorhast. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott mit jedem von uns, wie wir hier sitzen, was vorhat. Schaut euch die 12 Apostel, die 12 Jünger an. 11 wurden Missionare und einer hat sich aufgehängt. Die wurden alle Missionare. Was ist mit uns? Was wollen wir machen? Ein Leben für Gott oder ein Leben für mich? Gelegentlich mal auf sein Fest. Daniel hat sich vorgenommen, ich will mich nicht verunreinigen mit dem Mist dieser Welt. Da gibt es so viele, viele Sachen. Er sagt, nein, mache ich nicht. Ich bin anders. Warum? Weil ich zu Gott gehöre. Ich bin heilig, ihr sollt heilig sein, sagt Gott. Ihr sollt, nicht ihr könntet eventuell, wenn es euch in den Kram passt, ihr sollt. Und dann fällt er diese Entscheidung und dann stellt sich Gott dazu. Da heißt von ihm, er hat besser ausgesehen als die anderen, obwohl er nur Gemüse gegessen hat. Er war 10-mal klüger, er war erfolgreicher, er ist aufgestiegen in der Leiter. Wisst ihr warum? Weil Gott mit dem Mann was vorgehabt hat. Er hat ihn ausgewählt für ganz besondere Arbeit, die nie zuvor jemand so gemacht hat wie er. Und wisst ihr, wenn Gott was mit uns machen will, dann testet er uns auch. Denn Daniel hat er getestet. Zunächst mal seine Freunde. Seine Freunde, die wurden in den Teerofen geworfen. Der König hat später einen Mordanschlag auf die ganzen Gelehrten machen wollen. Dann später gab es Neider und Verleumder, denen hat es nicht gepasst, dass da einer im Dach betet zu Gott und nicht einen Menschen fragt. Und ganz zum Schluss haben sie einen Löwenkäfig geworfen. Und all diese Tests hat Daniel bestanden. Warum? Weil er einen lebendigen Gott hinter sich hatte. Freunde, das haben wir auch. Wir leben vielleicht unter unseren Verhältnissen. Wir haben die Verheißungen Gottes. Die treffen zu, die stimmen. Da kann sich drauf verlassen, todsicher. Gott wird dich und mich nicht verlassen. Und wir haben gehört, von Leben auf den Kopf gestellt. Weißt du, manchmal denkt man, ja, wenn du mal auf dem Missionsfeld draußen bist, dann geht's erst richtig los. Ich will euch eins sagen, es sind Augenblicke auch in meinem Leben gewesen, wo scheinbar richtig losgegangen ist. Wenn die giftige Schlange, die Taipan Snake, wenn die einen beißt, dann hört der Spaß auf. Vor allem, wenn man kein Telefon und kein Auto und überhaupt kein Gegengift und so Zeug hat. Wisst ihr, was man dann erfährt? Ich bin bei dir. Und auf einmal weißt du, mir passiert nichts. Du weißt es, du hast Frieden im Herzen. Kann kommen, was will, da passiert nichts. Und ich lebe ja noch, wie ihr seht, offensichtlich. Ne? Oder wenn man ein Schießgewehr vor der Nase hat. Das ist wurscht, ob das eine große Kanone ist, die nach einem zielt. Oder ein kleines Schrotgewehr. Aus der Entfernung ist die Wirkung ungefähr die gleiche wie eine große Kanone. Man ist nämlich hier. Und dann in dem Moment nicht Panik zu kriegen und sagen, oh, jetzt ist alles kaputt. Sondern zu wissen, du bist bei mir. Das ist nicht eingebildet. Da kommt einer von außen, der legt seine Hand auf dich. Und das ist meine Hoffnung für ganz egal, was kommt. Das war beim Daniel das. Da legt einer die Hand auf dich und er macht dich stark. Und die anderen gucken, was, wie, wo. Wisst ihr, was diese Typen da mit ihrem Schrotgewehr zu mir gesagt haben? Sorry, Pastor. Haben mich in Ruhe gelassen. Die haben auf einmal Angst gekriegt vor mir. Ich weiß auch nicht, warum. Danach habe ich natürlich Schnauf. Das geht jedem so. Wisst ihr, Gott hat ein großes Ding vorgehabt. Mit Daniel und auch mit uns. Vielleicht sucht er gerade dich raus mit einer Schwachheit. Sagt, dich möchte ich gebrauchen. Du musst ja eigentlich aus anderer Kraft leben als die meisten anderen. Denn du kannst ja nichts. Du bist ja schwach. Du bist ja vielleicht krank. Vielleicht hat er gerade dich rausgesucht, dass durch dich was Großes geschehen soll. In seinen Augen. Und in der Ewigkeit kommt's raus. Und es ist nämlich egal, ob wir einen Titel haben oder nicht. Ob wir es zu viel gebracht haben oder zu wenig. Ob wir mit viel Geld gestorben sind oder mit wenig. Ich habe neulich die Ausstellung von Tutanchamun in München angeschaut. Mensch, der Mann, der hat das ganze Gold in seinem Sarg drin gehabt und in seiner Grabkammer für die Katz. War Engländer, Amis oder was es waren, die haben es rausgeholt. Dann steht es irgendwo und gucken es andere an. Das Geld fließt nicht in seine Kasse. Der Mensch war betrogen. Der Daniel hat als erstes einen Kämmerer überzeugt. Dann später ist er, man könnte sagen, der Leiter gewesen von einer geistlichen Kampftruppe. Satrach, Messach, Abednego haben die geheißen, seine Kollegen, die da in den Ofen reingegangen sind. Das war schon was. Das ist geistlicher Kampf. Nicht mit der Muskel zuschlagen oder Bomben legen, nee. Sondern im Glauben mit Gott. Und dann ging es aber weiter. Dann kam die große Sache mit dem König Nebukadnezar. Und das war ein Ungeheuer, der war ein Monster. Und am Ende vom Lied hat dieser König einen Brief geschrieben an all seine Untergebenen irgendwo im babylonischen Reich und schreibt, alle sollen es hören, ich, Nebukadnezar, ich beug meine Knie vor dem Gott Daniels. Er ist der Gott im Himmel. Hat's mal einen Missionar gegeben, der es fertig gebracht hat, einen Tyrannen den Weg zu zeigen zu Gott? Kennt ihr den Film 7 Jahre in Tibet? Mit dem, wie heißt er, Brad Pitt oder keine Ahnung. Ich bin in Neuguinea gewesen. Weiß nicht, wie der Mensch heißt, oder der Schönling, ne? Wenn dieser Mann ein Christ gewesen wäre, nicht der Schauspieler, sondern der Originale, der Österreicher, wenn der Christ gewesen wäre, wäre vielleicht die ganze Geschichte mit Dalai Lama anders ausgegangen. Aber er war keiner, so dumm. Wenn dort ein Daniel am Hof gewesen wäre in Tibet, wäre vielleicht alles anders geworden. Gäbe es manches nicht. Herr Daniel hat dem Nebukadnezar den ersten den Weg zu Gott gezeigt. Der hat sich bekehrt. Den treffen wir bestimmt im Himmel mal wieder. Den können wir mal fragen. Der nächste war der Belsasar. Dem hat er es auch gesagt. Leider war es bei ihm zu spät. Und dann kam zum Schluss noch der Darius. 3 Könige. Und dann heißt es, er regierte oder er lebte und diente unter Darius bis zum König Kyros von Persien. Der hat bestimmt 70 Jahre was. Hat er gearbeitet, hat sich eingesetzt als Kind Gottes. Und dann kommt Gott ganz am Schluss von seinem Leben und sagt, Daniel, ich habe dich beobachtet. Du warst treu, du hast mir vertraut. Du hast deinen Mund aufgetan, wo schwierig war. Du hast Menschen den Weg zu mir gezeigt. Durch dich ist überall im Persischen Reich ist der Name Gottes bekannt worden. Wir haben gar nicht die Zeit, das alles zu machen. Und dann sagt Gott zu Daniel, so Daniel, jetzt zeige ich dir, was drauf ankommt. Und dann sieht er die Zukunft, die Weltreiche. Und dann sieht er das eine kleine Reich. Wie von niemand losgebrochen, zerschlägt es all die Weltreiche. Und der König, der dort kommt, Jesus, sieht er in den Wolken als allererstes. So richtig klar und deutlich im Alten Testament. Weißt du, wenn wir uns auf ihn einlassen, auf Gott einlassen, dann macht er uns den Blick weit für das Eigentliche. Dann sehen wir Gottes Sache. Dann sehen wir Jesus in seiner Herrlichkeit. Und dann macht es uns Spaß, für ihn da zu sein. Er sieht die Vergänglichkeit der Reiche dieser Welt und er weiß, Gott wird der Letzte sein, der Richter. Lass dich vom gleichen Gott packen und dein Leben außer Kontrolle bringen. Es rendiert sich auf jeden Fall. Was müssen wir dabei tun? Als erstes der feste Entschluss. Alles für meinen Herrn, koste es, was es wolle. Das ist das Erste. Du musst wollen. Du musst sagen, ja, ich möchte dabei sein. Ich möchte mitmachen. Da gehört der ganze Wille dazu. Es braucht dann auch die Bereitschaft zu sagen, ich möchte mich nicht verunreinigen mit dem allen möglichen Dingen, was man halt so meint, um einigermaßen Glück und Kick aus dem Leben zu bringen, sondern ich möchte für Gott leben, ganz für ihn, ganz egal, was kostet. Es gehört aber auch Fleiß dazu. Faulbälze kann Gott nicht gebrauchen. So, ich habe keine Lust. Wenn du Lust hast, dann kannst du machen, ne? Nee, so geht's nicht. Der Daniel war fleißig, die haben gesehen, der kann was. Es braucht auch Mut dazu, die Wahrheit zu sagen. Und wenn ich jetzt hier stehe und manche Sache sage, weiß ich ganz genau, dass es eigentlich überhaupt nicht passt. Aber es gehört Mut dazu. Und wir müssen sagen, und vielleicht sagt Gott mal, du warst da vorne gestanden, hast nichts gesagt, hast den Mund gehalten, du wolltest Applaus. Es gehört Mut dazu. Dort, wo du stehst, in einem Hauskreis, in einem Jugendkreis, in einer Gemeinde, für die Wahrheit hinzustehen. Und es braucht auch Bereitschaft, sich testen zu lassen, mit Gott sich testen zu lassen. Er macht's, aber er macht so, dass es das richtige Ende findet, dass wir durchhalten können. Und eine ganz wichtige Sache, es braucht Treue im Gebet. Betest du regelmäßig? Vielleicht, wenn du es nicht allein kannst, warum nicht mit anderen zusammen? Unser faules Fleisch müssen wir manchmal ausschmieren, ne? Sag, komm doch zu mir. Ich weiß, morgen früh ist bei uns für die Gebetsgemeinschaft noch ein paar andere aus meinem Bekanntenkreis, die haben da auch einen Gebetskreis. Morgen früh, 5:45, ist nicht schön, ne? Aber das hilft. Ja, sonst wird man noch nicht beten, oder? Wer steht 5:45 auf zum Beten? Schlafen wir lieber noch eine Runde. Lieber zu viel schlafen als zu wenig, ne? Also, dass wir einfach schauen, dass wir einen Weg finden. Wie kann man beten? Tu dich doch mit einigen zusammen und sag, wir beten jetzt für Gottes Sache. Für mein Leben, für dein Leben, für die Sache der Welt. Vielleicht kommt Jesus schon bald. Dann bist du immer dankbar für alles, was wir gemacht haben. Bedenk, Gott hat sich nicht geändert. Wir haben vielleicht gedacht, wir ändern ihn mal geschwind. Aber Gott ist immer noch der Gleiche. Erwarte das Größte von ihm und gib dein ganzes Leben an ihn. Und du wirst garantiert nicht bereuen. Na dann wünsche ich dir eine schöne Unordnung in deinem Leben, aber unter Gottes Hand. Wollen wir noch beten? Herr, ich weiß, ich habe jetzt harte Worte gesagt und viel gesprochen. Der Martin hat uns gute Worte gegeben aus deinem Wort. Aber eines ist auf jeden Fall sicher. Du bist viel größer, als wir nur ahnen und von dir denken können. Viel, viel größer, viel heiliger, als wir von dir reden können. Und dein Plan ist viel perfekter, als wir es uns in kleinen Köpfen überhaupt vorstellen können. Und du bist einfach zuverlässig, du bist einfach gut. Und wenn du der Richter bist, dann richtest du recht. Und am Ende ist es immer Herrlichkeit. Dann geht nichts daneben, für keinen von uns. Wenn wir zurückschauen, dann können wir sagen, Gott sei Dank habe ich mich darauf eingelassen. Gott sei Dank habe ich ihm in meinem Leben was machen lassen. Herr, ich preise dich dafür. Und ich danke dir für diese große Versammlung hier in Stuttgart von jungen Leuten und älteren Leuten, die bereit sind, für dich zu leben und die sich fragen, was kann ich tun? Bitte zeig doch einem jeden, der aufrichtig sucht, was ein Platz für ihn ist. Segne einen jeden von uns und lass doch aus unserem Leben Segen herauskommen. So wie da bei Abraham oder ganz besonders auch bei Daniel. Du kennst die unter uns, die du gebrauchen kannst an schwierigen Plätzen, die Zeugnis geben können zu Leuten, wo kein anderer sonst hinkommt. Herr, bitte bereite du sie doch vor, dass wir in der Ewigkeit dich einmal dafür loben und preisen können. In Jesu Namen. Amen.